Guten Tag, mein Name ist Sven Precht. Ich begrüße Sie herzlich zur neuen Folge meines Zencast. Betrachtungen. Ich sitze im Garten und suche nichts. Ich sitze einfach nur herum, ohne etwas Bestimmtes zu wollen, ohne etwas zu suchen. Ich könnte sagen, dass ich versuche, zur Ruhe zu kommen, aber das stimmt auch wieder nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier Ruhe finden werde, hier und jetzt. Keine Ahnung. Aber das ist mir gerade auch egal. Die Ruhe ist mir egal. Ich habe den Verdacht, dass ich die Ruhe nicht suchen darf. Die Ruhe wird sich nicht einstellen, wenn ich danach suche. Alles Suchen hat etwas Bestimmtes, etwas Greifendes, etwas Festhalten Wollendes. Die Ruhe ist das gerade Gegenteil davon. Ich kann auch die Stille nicht herbeireden. Die Stille stellt sich erst ein, wenn ich die Klappe halte und lausche. Und die Ruhe stellt sich ein, wenn ich aufhöre, irgendetwas zu suchen, zu machen und zu wollen. Das Vertrackte ist aber, auch wenn ich mir vornehmen würde, jetzt nichts zu wollen, ich würde doch wieder etwas wollen. Das klappt einfach nicht. Irgendwann stehe ich genervt auf und mache doch etwas. Den Rasen mähen, die Ecken schneiden, das Beet umgraben. In einem Garten gibt es immer etwas zu tun. Ich vermute, das ist auch der Grund, warum so viele Menschen entweder einen Garten haben oder von einem Garten träumen. Unsere Nachbarn sind fast jeden Tag hier. Die haben vermutlich auch mehr Zeit. Und pflegen ihre Beete, stutzen ihre Büsche, richten ihre Dachrinnen und verkleiden ihre Wassertonnen, reparieren an ihren kleinen Gartenhäusern herum, die schon richtige Datschen sind, richtige Ferienwohnungen mit einer provisorischen Küche und Kühlschrank und so weiter. Die Menschen richten sich sogar in einer Gartensiedlung häuslich ein, und empfangen hier Gäste, mit denen sie beisammen sitzen, etwas essen und trinken, erzählen und lachen und sich ganz offensichtlich am Leben freuen. Ich habe den Eindruck, dass hier ein gewisser Friede herrscht. Die wenigsten Nachbarn sind aggressiv oder unfreundlich. Die meisten sind froh, wenn sie nachmittags oder am Wochenende ein bisschen werkeln dürfen und finden so wahrscheinlich einen Ausgleich. Ich stelle mir vor, dass sie auf diese Weise auch innere Spannungen abbauen, die innere Unruhe, von der wir alle doch getrieben sind. Ich werkle nicht so gerne im Garten herum, wobei ich durchaus genieße, hier zu sitzen. Ich sitze lieber ein bisschen herum und tue gar nichts. Ich trinke auch nicht ein Bier nach dem anderen, sondern einfach nur ein Wasser, einen Tee oder einen Kaffee, je nachdem, was ich gerade dabei habe. Ich sitze herum und warte auf nichts Bestimmtes. Auf was sollte ich auch warten? Dass ein weißer Elefant vorbeifliegt? Meinetwegen. Ich versuche mir gerade das ewige Warten auf etwas abzugewöhnen. Ich muss wirklich nicht warten. Es ist alles bereits da. Diesen Satz sage ich mir des Öfteren selbst vor. Es ist alles bereits da. Und mir geht es seltsam dabei. Auf der einen Seite weiß ich natürlich, dass alles bereits da ist. Ja, denn ich muss nur die Augen aufmachen und sehen, was vor meinen Füßen liegt oder steht und was alles um mich herum geschieht. Die sogenannte Wirklichkeit bietet eine Fülle an Leben, eine Fülle an Details, die ich gar nicht werde ausschöpfen können. Auf der anderen Seite fühle ich mich ausgebremst, denn mein Wollen und Sehnen scheint, über all diese Fülle immer hinaus zu streben und jetzt soll ich diesen inneren Zug einfach anhalten. Es ist alles bereits da. Ich schreibe diesen Satz übrigens mit Ausrufezeichen, denn ich empfinde diese Worte weniger als Feststellung, sondern als eine Aufforderung. Ich fordere mich selbst auf, hinzuschauen und aufzuhören, etwas anderes zu wollen. Ich soll aufhören, wie wild herumzulaufen und immer etwas anderes zu suchen. Es ist alles bereits da. Ja, schön. Aber wenn ich dieses alles bereits da gar nicht möchte, und was will ich dann? Hier beginnt das Problem. Ich habe immerhin schon Fortschritte gemacht. Es gab Zeiten, in denen ich überhaupt nicht still sitzen konnte. Ich bin immer auf und ab gegangen. Ich hatte das Gefühl, es würde mich innerlich zerreißen. Ich habe mir Gedanken gemacht, Fragen gestellt, Artikel und Berichte und ganze Bücher gelesen und kam niemals an ein Ende. Ich hatte mich mit der Hoffnung getragen, dass ich mir nur erst einen Grundstock an Wissen, an Lektüre, an Anregungen würde aufbauen müssen, dann würde ich schon ruhiger, gelassener werden. Das gerade Gegenteil war der Fall. Ich fühlte mich getrieben von einem inneren Drang, von einer inneren Spannung, auch von Ängsten, mit denen ich schwer umgehen konnte, denn ich konnte diese unsichtbaren Ängste nicht greifen. Ich spürte nur, dass ich vor irgendetwas eine Angst haben musste, anders konnte ich mir diese stupende Unruhe nicht erklären. Wo andere Kollegen oder Bekannte oder Freunde sich ruhig hinsetzten und ihr Dasein genossen, trieb es mich herum. Ich hatte das Gefühl von einem unstillbaren Bedürfnis, nach etwas erfasst zu sein, von dem ich mir keine rechte Vorstellung machen konnte. Ich konnte noch so viele Bücher lesen, noch so viele Diskussionen führen, noch so viele Wanderungen unternehmen, um in den einsamen Stunden inmitten der Natur mit mir selbst ins Reine zu kommen. Es wurde fast noch schlimmer. Irgendwann stellten sich körperliche Symptome ein, die mit meiner Unruhe direkt und indirekt zusammenhingen. Da ich auch nicht in Ruhe essen konnte, sondern mein Essen immer hinunterschlang, nicht selten im Auf- und Abgehen, lagen mir die Speisen anschließend quer im Magen. Ich bekam Verdauungsprobleme und meine gespannte und trockene Haut meldete sich auf unangenehme Weise. Mir dämmerte, dass ich etwas tun, etwas ändern musste. Und dass mir niemand helfen konnte, außer ich mir selbst. Ich selbst musste etwas ändern. Und ich wollte auch etwas ändern, denn ich fühlte mich entschieden unwohl. Ich musste mir diese innere Unruhe anschauen. Ich wollte diese innere Unruhe studieren. Ich wollte herausfinden, was dahinter steckte. Ich kam relativ spät zum Zen, nachdem ich viele andere Techniken ausprobiert hatte. Am besten bekam mir das Wandern und ich konnte wirklich stundenlang herumlaufen, meist alleine, entweder in der Stadt, die vielbefahrenen Straßen entlang oder durch die ausgedehnten Parkanlagen von München, in denen ich jedes Eichhörnchen kannte. Ich konnte stundenlang einfach immer nur gehen. Und fühlte mit der Zeit eine Erleichterung, eine Entspannung, was ich daran merkte, dass ich ein klareres Verhältnis zu mir selbst entwickelte. Ich habe von Leuten gehört, die regelmäßig laufen gehen, sie nennen es Joggen, um sich die inneren Spannungen, die angestauten Aggressionen von der Seele zu rennen. Das habe ich ebenfalls getan. Doch in einer Großstadt zu laufen ist nicht unbedingt das reine Vergnügen. Ich musste immer irgendwelche Straßen überqueren und gefühlt lange an Ampeln warten. Außerdem spürte ich das Laufen auf dem Asphalt in meinen Knien, was mir offensichtlich nicht so gut bekam. Ich hatte auch den Verdacht, dass ich vielleicht nicht korrekt lief, dass ich eine schlechte Lauftechnik hatte. Man braucht ja heute für alles eine eigene Technik, die man lernen und für die man im Internet eine App herunterladen kann. Also ich habe mir keine Lauf-App heruntergeladen, sondern bin stattdessen gegangen, gewandert, weil ich auf diese Weise besser zu mir kam, besser meinen tausenderlei Gedanken nachhängen und diese Gedanken im Gehen allmählich überwinden konnte. Ja, so kann ich es ausdrücken. Ich habe meine Gedanken, meine Fragen und Zweifel in den vielen einsamen Stunden des Umherlaufens überwunden. Ich habe sie mir immer wieder angeschaut und bin allmählich darüber hinweggekommen. So geht es schließlich auch. Also das Laufen. Mit dem Zen hat es eine Weile gedauert. Ich hatte viele Jahre keine Ahnung, dass es so etwas wie Zen gibt, obwohl ich Philosophie studiert habe. Doch der Schwerpunkt meines Studiums lag in der modernen abendländischen Philosophie. Ich wusste, dass es auch eine fernöstliche Tradition gab, doch ich wollte mich nicht verzetteln und war besessen vom begrifflichen Denken. Ich las die philosophischen Autoren und versuchte zu erfassen, worüber die Knaben, es waren meist Männer, eigentlich sprachen. Das Philosophiestudium besteht zu einem großen Teil darin, herauszufinden, wovon die klassischen Autoren reden. Naja, das ist auch wichtig. Ich schloss meine Studien an der Universität ab, ohne dass ich das Gefühl gehabt hätte, einen Punkt erreicht zu haben. Ich hätte ewig so weiter studieren können. Stattdessen suchte ich einen eigenen Weg ins Leben und durch das Leben ins Philosophieren. Was ist Philosophieren? Im Wesentlichen ist es das Stellen von Fragen. Wenn ich eine Frage wirklich und nachhaltig stelle, wenn ich an dieser einen Frage dranbleibe und mein ganzes Denken und Trachten um diese Frage herum organisiere, dann komme ich schrittweise in das Philosophieren. Das ist etwas, das wir an Universitäten nicht lernen können. An der Hochschule wird die Geschichte der Philosophie verwaltet, auf eine wissenschaftliche, akademische, streng formalistische Weise. Die breite Bevölkerung nimmt keinerlei Anteil daran, weil der akademische Betrieb für das echte Leben von echten Menschen auf der Straße, zu Hause oder in den vielen Berufen nicht relevant ist. In den kommenden Jahren war ich in unterschiedlichen Berufen durchaus erfolgreich tätig, doch ich habe trotzdem meine philosophischen Interessen weiter verfolgt und kam irgendwann mit dem Buddhismus in Berührung. Die Lehrreden des Gautama Buddha hatte ich zwar schon in meiner Jugend kennengelernt, indem ich einige dieser recht trockenen Reden zu lesen versucht habe, was mir aber nicht gelingen wollte. Ich finde heute noch, dass diese Lehrreden nicht eigentlich ein Lesestoff sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein einigermaßen aufgeweckter und intelligenter Mensch sich die Reden aus dem Pali-Kanon von Anfang bis Ende durchliest. Zumindest kenne ich niemanden, der sich das angetan hätte. Dabei handelt es sich um eine ausgezeichnete Literatur, nur eben nicht zum Durchlesen. Die Lehrreden des historischen Buddha sind keine Lesetexte. Ich vermute, dass Buddha keine Reden im heutigen Sinne gehalten, sondern kollektive Meditationen angeleitet hat. Diese Texte enthalten viele formelhafte Formulierungen, die einem beim stillen Durchlesen den Verstand rauben können. Doch als geführte Meditationen, langsam, Satz für Satz und mit den entsprechenden Pausen für das innere Nachvollziehen, funktionieren diese Texte hervorragend. Nun denn, also, ich kam spät auf den Buddhismus und schließlich zum Zen, natürlich indem ich Bücher las. Ein Internet gab es in den 1990er Jahren auch bereits, doch ich suchte im Web eher nach wirtschaftlichen und technischen Informationen. In Sachen Zen verließ ich mich auf die Bücher namhafter Autoren, von denen es bald etliche Hunderte gab. Wer sollte das alles lesen? Aber egal. Ich kam über die Lektüre von Büchern zum Zen und auf meinen beiden China-Reisen hatte ich Gelegenheit, ein paar buddhistische und taoistische Tempel zu besuchen. Aber diese Einrichtungen kamen mir doch einigermaßen exotisch vor. Ich fand interessant, was ich dort zu hören und zu sehen bekam, allein es hatte mit meinem Leben, mit unserem Leben in dieser modernen Welt nicht das Mindeste zu tun. Doch mir dämmerte langsam, dass ich selbst zu üben anfangen musste. Nach längerem inneren Hin und Her suchte ich mir eine erste Zen-Gruppe. Ich habe nicht vor, meine eigene Zen-Geschichte zu erzählen. In meiner Zen-Praxis saß ich immer wieder mit vielen unterschiedlichen Menschen in einem Übungsraum, mit dem Gesicht entweder zur Wand oder zur Gruppe hin. Wir saßen mehr oder weniger jeder und jede für sich und haben auch anschließend nicht so viel miteinander geredet. Ein bisschen schon. Und wir sind auch mal zusammen etwas essen und trinken gegangen. Aber die meisten Menschen, mit denen ich gemeinsam Zen geübt habe, kenne ich nur oberflächlich. Das ist auf der einen Seite schade, denn es kommen wirklich interessante Persönlichkeiten zu dieser Übung. Auf der anderen Seite ist es aber auch wieder konsequent, denn wir wollen nicht miteinander Worte austauschen, sondern in der Stille sitzen. In der Stille mit anderen Menschen sitzen hat aber eine besondere Qualität. Denn obwohl wir eben nicht miteinander reden, kommen wir uns doch auf eine andere Weise sehr nahe. Wir kommen uns nahe, indem wir jeder und jede gewahr werden, dass wir uns bereits nahe sind. Diese Nähe ist zunächst rein physischer Art. Ich spüre die anderen Menschen im Raum sitzen, ihre körperliche Präsenz und nehme die kleinsten Details, die unscheinbarsten Gesten wahr. Und ich gehe davon aus, dass es den anderen ähnlich geht. Wir wachsen in der Stille gewissermaßen zusammen. Jedenfalls habe ich mich den anderen Zen-Schülern immer verbunden gefühlt, auch wenn ich nicht viel über diese Menschen wusste. Aber was heißt schon Wissen, Alter, Familienstand, Beruf, Kinder, Interessen? Das ist schon wichtig, ja. Und wenn wir Gelegenheit haben, uns doch verbal auszutauschen, dann sauge ich diese Geschichten in mich auf und gebe selbst auch gerne zum Besten. Allerdings braucht es diese Form der Konversation nicht unbedingt. Ich kann mich erinnern, dass ich tagelang mit Frauen und Männern aus aller Herren Länder in einem Raum gesessen bin und hatte nachher das Gefühl, nicht alles über diese Menschen zu wissen, das nicht, aber doch mit ihnen auf eine ungreifbare Weise vertraut zu sein. Diese Vertrautheit stellt sich mit der Zeit ein. Wenn zwei Menschen zusammenleben und den Alltag miteinander teilen, dann wächst ebenfalls eine Vertrautheit, die wir gerne als Nähe bezeichnen. Diese Nähe, diese Vertrautheit lässt sich schwer in Worte fassen. Ich persönlich mache es daran fest, dass ich die Gegenwart des anderen spüre. Das Atmen, die Stimmung, das Bewegen im Raum. Der Raum ist vom anderen erfüllt, wie von einem feinen Duft. Das hat nichts mit der Menge an vereinzelten, harten Informationen über den anderen zu tun. Informationen führen uns nicht selten in die Irre. Wir erzählen uns gegenseitig unser Leben und berichten über unsere diversen Erfahrungen. Aber nicht diese Fakten sind entscheidend, so zumindest meine Erfahrung. Es kommt vielmehr darauf an, auf welche Weise jemand erzählt, mit welchem Tonfall, mit welchem Gesichtsausdruck, mit welcher Körperhaltung. Es sind diese mittelbar-unmittelbaren Repräsentationen zwischen den Zeilen, die uns Einblick in das Innerste gewähren. Wenn wir diesen Einblick getan haben, können wir von Nähe, von Vertrautheit sprechen. Und in der gemeinsamen Zen-Übung standen diese Repräsentationen stets im Vordergrund. Wir haben uns nicht gegenseitig mit unseren persönlichen Geschichten belästigt. Ich überspitze jetzt bewusst ins Boshafte. Wir lagen uns nicht gegenseitig mit unserem Kummer in den Ohren, sondern wir waren vordergründig da, haben uns unverstellt gegeben, indem wir uns nicht inszenieren wollten, sondern einfach nur sitzen. Wir saßen und haben jeder und jede unseren Blick nach innen gerichtet, um zu erfassen, was wir sind, wie wir sind, was wir tun und aus welchen Gründen wir uns eben so verhalten. Sicher, die anhaltende Zen-Praxis, also alles, was über 30 Minuten täglich hinausgeht, ist anstrengend, mitunter schmerzhaft, nicht selten quälend. Doch ich habe selten erlebt, dass ein Teilnehmer aufgesprungen und fortgerannt ist. In der Regel werden die körperlichen Schmerzen in den Knien und im Rücken mehr als aufgewogen durch die reichen inneren Erfahrungen, die wir jede und jede unweigerlich machen. Schließlich werden wir mit nichts Geringerem als unserem eigenen Leben konfrontiert, nicht selten zum ersten Mal. Wir brauchen nicht mehr herumrennen und irgendetwas tun, wir brauchen nicht mehr davonrennen, sondern wir bleiben sitzen. Wir bleiben sitzen und schauen uns alles in Ruhe an. Ich würde sogar sagen, im Zen sitzen wir nicht so sehr auf einem Kissen, sondern wir bleiben vielmehr auf dem Kissen sitzen, egal was geschieht. Das ist etwas ganz anderes. Ich bin viel in Gruppen gesessen und ich bin noch mehr alleine gesessen. Beides ist wichtig und gut. Mit anderen Menschen gemeinsam Zen üben, das verbindet auf eine Weise, die mehr als nachhaltig ist. Wenn ich alleine sitze, mache ich nochmals eine andere Erfahrung. In der Zen-Übung kommt es darauf an, dass ich einer bestimmten Übung konsequent folge. Ich kann beispielsweise ein Mantra wiederholen und mich während dieser Übung auf mein Inneres einstellen. Mit jeder neuen Repetition des Mantra kann ich einen neuen Anlauf nehmen und mich selbst spüren, einen bestimmten Punkt in meinem Körper ansteuern, ansprechen oder meine Person als Ganzes in den Blick nehmen. Ich kann mich einer Frage stellen, einer grundlegenden Frage, indem ich diese Frage innerlich wiederhole und das Gefragte zu fassen, zu sehen versuche. Ich kann mit meinem Atem arbeiten, indem ich etwa lange und bewusst ausatme und mit jedem Atemzug etwas ausfließen lasse. Das ist überhaupt ein Punkt. Im Zen geht es nicht darum, dass ich etwas erlangen möchte, Erleuchtung zum Beispiel. Im Zen werde ich vielmehr etwas los. Ich entledige mich während der anhaltenden Zen-Übung meiner vielen Wünsche und Hoffnungen und Ängste und Vorstellungen. Ich entledige mich der Gedanken und Sorgen, der Zweifel und Fragen, all dieser stets mitschwingenden Irritationen. Gegen Ende meiner Übung fühle ich mich befreit. Ich fühle mich vom Ballast meines Lebens befreit und kann entsprechend frei durchatmen. Das Ausatmen ist ungleich wichtiger und effektiver als das Einatmen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Mit dem Einatmen kann ich versuchen, etwas zu erlangen, etwas in mich aufzunehmen. Doch ich gehe davon aus, dass ich gar nichts mehr aufnehmen muss, dass ich vielmehr übervoll bin mit allem Möglichen. Ich tue besser daran, diesen Ballast wieder abzuwerfen. Als würde ich in einem Heißluftballon stehen und aufsteigen wollen. Ich atme aus und versuche, mit jedem einzelnen Atemzug etwas loszuwerden. Eine innere Verspannung, einen lästigen Gedanken, einen penetranten Wunsch, eine immer wiederkehrende Erfahrung, die mich besetzt zu haben scheint. Ich atme und kehre aus. Nach einer guten Weile spüre ich tatsächlich etwas von dieser unaussprechlichen Leichtigkeit des Seins. Wenn ich all diesen Ballast, all diese emotionalen Möbel ausgemistet habe, dann kann ich überhaupt erst richtig atmen. Ich spüre das an der Art und Weise, wie mein eigener Atem von selbst immer länger, immer ruhiger, immer tiefer, immer entspannter und auch immer befriedigender wird. Dazu brauche ich gar keine komplizierten Atemübungen durchzuführen, all dieses Pranayama. Ich bleibe einfach bei dieser einfachen Übung. Und gerade indem ich dabei bleibe, für eine gewisse Zeitspanne, entfaltet diese einfache Übung ihren ganzen Reichtum, ihre ganze Wucht, ihre durchschlagende Wirkung. Das Schöne daran ist, dass ich im Grunde keinen Lehrer, keine Einweihung oder Initiation dafür brauche. Ich muss es einfach nur tun. Darin besteht meiner Erfahrung nach das Geheimnis des Zen. Dieses einfache Geheimnis macht zugleich die Überlegenheit dieser Praxis aus. Ich möchte nicht behaupten, Zen sei besser als Yoga oder Tantra oder was auch immer. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Ich glaube sogar, diese unterschiedlichen Traditionen und Techniken lassen sich gar nicht miteinander vergleichen. Obwohl es erstaunliche Parallelen gibt. Keine Frage. Doch die Zen-Übung zeichnet sich durch ihre stupende Einfachheit aus. Es erscheinen jedes Jahr viele neue und alte Bücher über das Zen. Ich muss aber sagen, dass die meisten Zen-Bücher sich irgendwie gleichen und letztlich nur eine einfache Aussage enthalten. Setze dich hin und übe selbst. Folge der einfachen Übung und lasse dich von deiner eigenen Übung transformieren. Deine eigene Transformation besteht darin, dass du alles abwirfst, was dich vom wahren eigenen Leben trennt. Denn, und jetzt komme ich wieder auf meinen anfänglichen Satz zurück, es ist alles bereits da. Es ist alles bereits da. Nur ich bin es, der es nicht wahrhaben will. Nur ich bin es, der sich selbst im Wege steht. Die Welt an sich wird nicht mehr oder besser oder schöner werden. Ich bin es, der die Augen öffnen und hinschauen muss. Ich muss hören, was ist. Ich muss spüren, was ist. Mit allen verfügbaren Sinnen muss ich diese Welt berühren und mich von der Welt berühren lassen, denn es ist alles bereits da.